Abseits des Rasens. Dein Fußball-Podcast zum Thema Karriereende und Neuorientierung. Präsentiert von deinem Host, Angelos Demirzoglu. Und damit ein ganz herzliches Hallo und herzlich willkommen zu Abseits des Rasens, dem Fußball-Podcast rund um das Thema Karriereende und Neuorientierung. Ich bin Angelos und heute sprechen wir nicht mit einem Ex-Profi, nein, auch nicht mit zwei. Heute haben wir jemanden zu Gast, der die Fußballer wie kein anderer kennt. Er hilft ihm bei Entscheidungen, handelt das Beste für sie aus und tritt dann ins Rampenlicht, wenn einer von ihnen unzufrieden wird. Er ist Spielerberater bei 110 Sportmanagement. Herzlich willkommen, hier ist Kevin Reuter. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Spannendes Thema, spannender Podcast und ja, wird, denke ich mal, eine coole Unterhaltung.
Ich hoffe doch, Kevin. Ich freue mich unheimlich doll, dass du zugesagt hast. Als ich mir Gedanken für diesen Podcast gemacht habe, war mir relativ schnell klar, ich brauche einen Spielerberater, der die Fußballer so gut wie kein anderer kennt, der täglich in diesem Geschäft aktiv ist. Und jetzt ist es ja so, dass der Beruf des Spielerberaters, ich sag mal, nicht als der sauberste gilt. Ja. Also man hört, glaube ich, oft so Dinge wie, der macht das doch nur für die Provision, dem ist die Zukunft des Spielers nicht wichtig. Was denkst du darüber, wenn du solche Vorwürfe hörst?
Ja, gibt es definitiv. Also es sind einige schwarze Schafe in dieser Branche unterwegs. Ja, dadurch, dass auch dann, die Lizenzierung abgeschafft worden ist, beziehungsweise aus der Kraft gesetzt worden ist fürs Erste, ist ja jetzt wieder aktiviert worden und jetzt soll man sie auch wieder machen müssen, um dann auch dementsprechend als Spielerberater handeln und tätig sein zu dürfen. Das hat halt vielen schwarzen Schafen die Tür geöffnet, dass die halt, die Möglichkeit bekommen haben, in diese Branche reinzukommen, weil da lauert natürlich sehr, sehr viel Geld. Hast du irgendwie, ne, der Pizzabäcker aus irgendeinem Viertel, der da 3-4 Fußballer kennt, ja, und genau weiß, da in der Branche lauert sehr, sehr viel Geld. So, ich hole die mal an mich und versuche irgendwie, dass ich die beraten darf oder keine Ahnung was. Sicher mir die Rechte an denen. Ja, wenn man da einmal einen Deal macht, der dann explodiert, dann ist natürlich sehr, sehr viel Geld vorhanden. Dann ist irgendwo der Einstieg in diese Branche geschehen. Aber es sind halt viele Dönerverkäufer und was auch immer, um jetzt auch den Job des Dönerverkäufers nicht zu reduzieren oder schlecht zu reden. Aber diese Branche hat sehr, sehr viel Zuwachs bekommen. Und dann ist natürlich auch klar, dass da sehr, sehr viele nicht so qualitativ hochwertige Spielerberater dabei sind, die ihre Interessen in den Vordergrund stellen. So, das wird es bei mir niemals geben. So, in meiner Zusammenarbeit mit den Spielern gibt es Werte, die ich auch konsequent vertrete. So, ich werde mich von nichts und niemandem verbiegen lassen. Ja, und ich werde auch einen Teufel tun, ja, irgendeinen meiner Spieler zu verkaufen, weil die Signalwirkung, die man sendet, das vergessen ja sehr, sehr viele, die ist ja dann negativ. Also wenn ich mich von einem Verein kaufen lasse, es gab ja schon Situationen, auch in der wir das erlebt haben, wo ein Sportdirektor gesagt hat, ey, guck mal, mach mal bitte, dass der Junge das Angebot annimmt. Wir wissen, da sind 2-3 andere Clubs dran, aber mach dir keine Sorgen, bei der Provision wird sich das für dich positiv auswirken. Ja? Machen wir noch eine 0 dran und dann ist schon gut. Oder ja, so kriegst keine 10%, 20% und kriegst noch eine Beteiligung und pipapo. Ja? So, aber die Signalwirkung ist halt komplett negativ. Der Verein wird sich ja dann denken, wenn man das dann tatsächlich macht, sagt, was ein krummer Typ, der verkauft hier seinen Spieler für ein paar Euro mehr, so, dem Typ, dem vertraue ich doch niemals. Dann lasse ich es lieber, dann mache ich den Deal nicht mit dem Verein, verzichte auf das vielleicht mehr, was man dann bekommen würde, aber dafür wahrt man sein Gesicht. So, und dann wird derjenige auch irgendwann denken, ey, guck mal, krasser Typ, der ist standhaft geblieben, hat sich nicht verkauft und vor allem hat seinen Spieler nicht verkauft für ein paar Euro mehr, weil das ist ja, glaube ich, der größte Snitch-Move, den man in der Branche machen kann. Ja? Seinen Spieler für ein paar Euro mehr zu verkaufen, ihm eine Perspektive als besser zu verkaufen, obwohl man weiß, das ist nicht der Fall. So, und das wird es bei mir niemals geben. Ich habe Werte, die vertrete ich und die vertrete ich konsequent. Davon werde ich mich von nichts und niemandem abbringen lassen, weil am Ende habe ich ja eben so eine Vorbildfunktion und wenn ich nach Hause gehe und in den Spiegel schaue, will ich mir selber sagen, ne, du hast korrekt, sauber, ehrlich und fair gearbeitet.
Aber am Ende hängen dann da auch Existenzen davon dran. Also man muss gewissermaßen auch, glaube ich, Verständnis dafür zeigen. Aber natürlich ist der Ruf, wie du schon sagst, aufgrund dieser schwarzen Schafe wegen solchen und solchen Geschichten dann eben einfach ein bisschen in Verruf geraten. Ne? Aber ich würde dann jetzt gern etwas konkreter werden. Ne? Ich glaube, in diesem Bereich herrscht noch relativ wenig Transparenz. Deswegen würde ich einfach mal ganz frech fragen, wie gehst du so in Verhandlungen rein? wenn du sagst, du sprichst dann mit Sportdirektoren, mit Funktionären. Was ist denn da so deine Vorgehensweise?
Ja, in erster Linie steht und fällt alles mit der Qualität des Spielers. Wenn das Produkt gut ist, wenn das Produkt sehr, sehr stark ist und der Verein diesen Spieler unbedingt haben möchte, dann weißt du natürlich auch, dass du eine deutlich bessere Verhandlungsposition hast, als würdest du nur einen Verein im Petto haben, beziehungsweise der Spieler müsste diese eine Chance wahrnehmen, weil gar nichts anderes da ist und sein Markt einfach gerade sehr, sehr schwach ist. So, das verändert die Situation schon extrem. Und da muss man schon sich in den Markt auch schon festbeißen und man muss schauen, wie sieht überhaupt die sportliche Situation des Spielers aus, welchen Markt hat der Spieler gerade, dafür halt auch dementsprechend frühzeitig in die Akquise zu gehen mit Vereinen, ja, dass man halt auch einfach weiß, ne, wenn jetzt ein Spieler, wir reden jetzt davon, Vertragsende 30.06.2024, da muss man jetzt schon frühzeitig mit den Vereinen beginnen und die Kommunikation starten und sagen, hier, Vertrag läuft aus, könnte der Spieler für euch interessant sein, schaut euch mal seine Statistik an. Ja, dann rührt man die Werbetrommel und versucht den Spieler halt den Verein schmackhaft zu machen. So, in der Regel, Fußball ist ja keine Randsportart. So, wenn ein Spieler in irgendeiner Liga gut ist, egal ob es jetzt ein Erst-, Zweit- oder Drittligaspieler ist, die Vereine scouten permanent. Ja, und die sind in der Regel über die Spieler alle informiert. So, es gibt keinen, der unterm Radar läuft. Immer sehr, sehr wenige, wenn überhaupt. So, das kann immer mal einer sein, der unterm Radar läuft und den man dann irgendwo im Profifußball reinbekommt. Aber grundsätzlich, die Scouts wissen Bescheid. So, die haben ihre Scouting-Berichte. Wenn der Spieler dann angeboten wird von uns und wir dann mit den Verantwortlichen sprechen, Chef-Scout, Trainer, Sportdirektor, und den Spieler dort offerieren, dann ist es meistens so, dass wir dann eine Resonanz bekommen davon, okay, ist interessant, ist nicht interessant, haben wir im Blick. Kann auch sein, dass man gar keine Rückmeldung kriegt. Dann weiß man in der Regel auch Bescheid, dass der Spieler nicht interessant ist. So, weil klar, Spieler werden angeboten wie Sand am Meer. Die Vereine bekommen tausende Spieler am Tag angeboten. So, da kann der Verein nicht auf jede Anfrage reagieren und auf jede Anfrage eine Rückmeldung schreiben, nee, ist nicht interessant für uns, weil das ist der Verein den ganzen Tag nur damit beschäftigt und hat keinen Fokus auf andere Dinge. Aber ja, wenn der Spieler eine brutale Verhandlungsposition hat, dann ist natürlich klar, dass man sich grundsätzlich über eine Verhandlungsstrategie erstmal auseinandersetzt, Gedanken gemacht und dann muss man schauen, was dann halt möglich ist. Dann geht es in der Regel dann so weit, dass der Verein kommt und erstmal ein Angebot schickt. Das in der Regel per Mail. So, da hat man genug Zeit, sich das durch den Kopf gehen zu lassen, darauf zu reagieren. So, und dann natürlich, dann wird ein Gegenangebot geschickt. Und wenn man mehrere Vereine hat, die gerade in der Verhandlung sind, die Interesse an dem Spieler haben, dann bessert das natürlich auch die Verhandlungsposition. Ja, so, dann kann man auch vielleicht nochmal höher ansetzen, wenn man weiß, Verein XY hat beispielsweise 50.000 Euro brutto geboten. Der Verein, der mich kontaktiert hat und der Interesse gezeigt hat, der hat 43 geboten. So, dann weiß man, das niedrigste Angebot, was vorliegt, sind 50.000 brutto im Monat. So, dann muss man natürlich überlegen, was möchte der Spieler. Sagt der Spieler, mir geht es jetzt ums Geld verdienen. Dann ist natürlich klar, dass man das Angebot, wo 50.000 sind, versucht noch etwas hochzupeitschen, dass daraus mehr entsteht. Und wenn das nicht der Fall ist und der Spieler sagt, ich würde schon lieber gerne zum Club, der gerade ein bisschen weniger geboten hat, dann versucht man diesen zumindest auf dieses Niveau zu bringen und dann hat man viele, viele Möglichkeiten, an denen man halt schrauben kann. Ob es Bonuszahlungen sind, Punktprämien, Auflaufprämien, alle möglichen Facetten, die einfach in so einem Deal dann stattfinden können, die man dann in dieses Vertragsangebot mit einbringen kann.
Wenn du schon deine Spieler ansprichst, dann würde ich jetzt mal A fragen, wie viele Spieler aus welchen Ligen betreust du überhaupt selbst? Und kannst du mir vielleicht so eine Gehaltsspanne mitgeben? Weil die Zahlen sind sehr intransparent, was ja auch seinen guten Grund hat. Aber es geht ja auch darum, irgendwo herauszufinden, wie viel Euros verdienen die Spieler in der ersten, zweiten und dritten Liga, auch basierend für die künftigen Themen, damit wir herausfinden können, okay, mit wie viel kann ein Drittligaspieler beispielsweise so rechnen oder mit wie viel können wir rechnen, damit wir auch herausfinden können, wie viel muss er denn beispielsweise zur Seite legen, um eben für die Zukunft finanziell besser aufgestellt zu werden.
Ja, das ist unterschiedlich. Also zu deiner ersten Frage, das ist aktuell so, dass wir 17 bis 23 Spieler betreuen. Ja, so, wenn man jetzt rechnet, okay, wie viele sind Profifußballer, Jugendspieler und alles, so kann man ungefähr sagen, dass es so, ja, 23 Spieler sind aktuell.
Okay.
Und ja, das ist halt auch ein sehr, sehr verzerrtes Bild, ne? Weil es gibt ja auch keine Resonanz darüber, welche Verträge, welche Deals, welche Erfolgsgeschichten man bisher auch gemacht hat. Mhm. So, da sind natürlich Spieler dabei gewesen, die sind zu uns gekommen, sind derzeit nicht mehr bei uns, beziehungsweise sind heute nicht mehr bei uns, aber da hat man schon einen sehr erfolgreichen Karriereweg geebnet und den auch mit den Spielern gemeinsam, sag ich mal, herbeigerufen. Und deswegen ist das ein sehr verzerrtes Bild. Ja? Wir haben Jungs geschafft, von der fünften Liga bis in die Premier League zu bringen, innerhalb von 1,5 Jahren. Ja? Das Beispiel Abdelhamid Sabiri sehr, sehr gerne zu nennen. Mhm. Der kam zu uns in die Agentur, ist von Sportfreunde Sieg in der fünften Liga nach Nürnberg in die zweite Mannschaft gewechselt und hat dort nach 6 Monaten sein Profidebüt gegeben und ist dann nach der Saison, 6 Monate später, zu Huddersfield gewechselt, die von der Championship in die Premier League aufgestiegen sind. Ne? So, der jetzt heute nicht mehr bei uns ist, aber trotzdem natürlich mit uns gemeinsam durch unsere Arbeit diese Erfolgsgeschichte geschrieben hat. Und da gibt es halt viele verschiedene, ob ein Colin Kwana, der heute nicht mehr aktiv ist, ein Sean Parker, der nicht mal bei Augsburg in der zweiten Mannschaft trainieren durfte und nach 6 Monaten mit uns in der Zusammenarbeit selbst beim FC Augsburg wieder in der Bundesliga gespielt hat. So. Und finanziell variiert das natürlich extrem, ne, um auf deine zweite Frage einzugehen. Ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, es gibt Bundesligaspieler, die verdienen 5.000 Euro brutto. Und es gibt Bundesligaspieler, die in der oberen Spitze angekommen sind, die verdienen mehrere Millionen. Ne, aber das betrifft dann eher die Spieler von Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen in Teilen. Ja, und dann ist dann in den Vereinen darunter, dann gibt es 5, 6, 7 Spieler, die vielleicht in dem Bereich von 1 Million oder knapp darüber hinaus verdienen. Aber so diese ganzen anderen Spieler, es wird jetzt nicht bei TSG Hoffenheim so sein, dass die Kaderstruktur im Schnitt ein Gehalt von 2 bis 3 Millionen brutto besitzt. Mhm. Das ist nicht der Fall. Da gibt es auch Spieler, die verdienen dann mal 800.000 im Jahr oder verdienen vielleicht 950.000 im Jahr. Da sind auch welche dabei, die verdienen 300.000, 500.000 im Jahr. Ja, das ist variiert. Das ist in der dritten Liga genauso. Dann im unteren Bereich der dritten Liga gibt es Spieler, die spielen für 2.000 Euro brutto. Da gibt es aber auch in der Spitze in der dritten Liga Spieler bei Dynamo Dresden wahrscheinlich, die verdienen dann auch ihre 300.000, 400.000, 500.000 Euro.
Glaubst du?
Da ist natürlich immer die...
Oder weißt du es?
Teils, teils. Also definitiv. Ich weiß ja, wir haben ja natürlich auch Spieler, die in der dritten Liga spielen. Wir haben Spieler, die auch in der dritten Liga gespielt haben. Ja. Wir haben Spieler in der zweiten Liga gehabt. Es ist ja alles möglich. Wir hatten Spieler in der zweiten Liga, die haben verdient wie in der Bundesliga. Oder krass. Besser als manche Bundesligaspieler.
Krass, ja. Ja.
So, also das sind schon Sachen dabei, wo man sagen muss, also ein Daniel Cater-Ruel, um es dir vielleicht mal auch so ein bisschen als kleine Anekdote mitzugeben, ja, der hat in seiner Zeit beim SV Sandhausen deutlich mehr verdient als mancher Bundesligaspieler. Hält man vielleicht nicht für möglich, ja, aber er wäre sonst auch damals nicht nach Sandhausen gewechselt. Ja, wenn es das nicht, dieser Faktor nicht gewesen wäre. Weil man dann natürlich auch immer als Außenstehender sagt man, ja, der Spieler ist geldgeil und ist gierig etc. Mhm. Aber bei einem Spieler wie Keita, der 4 Jahre im Gefängnis gewesen ist, der erst mit 26 im Profifußball angekommen ist, ja, und das aber auch bei Fortuna Köln, bei einem ganz kleinen Drittligist damals, da hat auch kein Spieler gutes Geld verdient. Also der Bestverdiener bei Fortuna Köln hatte wahrscheinlich seine 6.000, 7.000 Euro brutto. Wenn überhaupt. Mhm. So. Und das ist alles kein Geld, wo man sagen kann, damit kann ich irgendwie Geld zur Seite legen, um irgendwie für die Karrierezeit oder für nach der Karriere vorzusorgen. Ne? Das ist dann irgendwo, dass sich das durch den Konsum ausgleicht, in dem Verdienst. Und natürlich, wenn man da mehr verdient, schraubt man seinen Lebensstandard hoch. Und da treten wir dann ein und sagen, okay, dann muss der Spieler, wenn er dann anfängt, Geld zu verdienen und vorher halt wenig verdient hat, dann muss er vielleicht auch sich hinterfragen, wie hoch muss ich meinen Lebensstandard schrauben? Muss ich eine Wohnung haben, wo ich 5.000 Euro Miete zahle? Oder reicht mir auch die Wohnung, in der ich nur 1.000 Euro Miete zahle und ich habe wiederum 4.000 Euro mehr, die ich dann irgendwo vielleicht für andere Sachen investieren kann, um vielleicht auch für eine gewisse Zeit nach der Karriere vorzusorgen? Ja, wir reden jetzt nicht von Geld auf Seite schaffen, weil das ist immer eine Frage der Definition. Wie viel verdient der Spieler? Wie viel ist überhaupt da, um es zur Seite zu packen? Aber wir haben natürlich auch Spieler gehabt, die im Jahr oder die in einem 2-Jahres- oder 3-Jahres-Vertrag ein Gehaltsvolumen von 1,8 Millionen hatten und keinen Cent auf Seite geschafft. Nein. Kein Cent. Also auch nichts Zählbares in ihren Händen halten. Also nicht irgendwelche Wertsachen, also nicht mal eine Uhr oder irgendwas. Ne? So nicht mal eine Rolex, wo du sagst, okay, ich habe 5 Uhren. Ja, die sind insgesamt 800.000 Euro wert, wenn ich die verkaufe und die steigen immer weiter, dann habe ich ja ein Kapital. In welcher Form? Wir versuchen das auch immer, dass die Jungs dieses Kapital streuen. Ja, wir haben Spieler gehabt, die haben in der Oberliga angefangen und sind dann Bundesliga-Profi geworden. So, und wenn du es schaffst, deinen Lebensstandard human zu halten und irgendwie 10.000, 15.000 Euro pro Monat auf Seite zu tun, ja, dann haben wir schon, wenn wir von 15.000 Euro reden, pro Monat, die du auf Seite packst, ja, weil du vorher 3.000 verdient hast und verdienst dann später 60.000, ja, dann solltest du schon schaffen, irgendwie 10, 15 auf Seite zu packen, hast du immer noch genug Geld, was du konsumieren kannst. Ja, versuchen den Spielern auch dann an die Hand zu geben, zu sagen, okay, das ist dein Grundgehalt, das sind deine Fixkosten, diese Lücke dazwischen, was da übrig bleibt, davon kannst du vielleicht nochmal 20% auf den Kopf hauen und den Rest solltest du sparen. Ob das dann halt immer in die eine Art und Weise sein sollte, wir versuchen das dann zu streuen, dass die dann sagen, okay, einen gewissen Teil in Aktien, vielleicht einen gewissen Teil in Immobilien, einen gewissen Teil in Wertsachen, ja, ob es jetzt Uhren sind oder irgendwelche anderen wertvolle Objekte. So, das ist immer eine gute Mischkalkulation, eine Streuung in dieser in diesem Investment, dass die Spieler auch dann gut aufgestellt sind, wenn es halt nicht mehr so weitergeht. Ja, ein Spieler, der 3.000 Euro brutto verdient, von dem ist natürlich sehr, sehr schwer, dass der irgendwie schafft, 500 Euro zu sparen. Ne? Man sollte dann schon versuchen, dass die Karriere so groß wird, dass er irgendwann in den Bereich kommt, wo er gutes Geld verdient und dann halt dementsprechend seinen Lebensstandard human hochfährt und dann gutes Geld zu sparen, weil, wie ich eben gesagt habe, wenn du 1,8 Millionen Euro verdient hast und du hast keinen Cent auf Seite, du hast nicht mal ein Auto, was dir gehört, ja, du hast nur eine Leasingkarre, die Wohnung, das Haus, in dem du lebst, gehört auch nicht dir, ja, da hätte man schon mit dem Geld deutlich Besseres anstellen können. Aber am Ende können wir nur beraten, wir können die Spieler nicht zwingen.
Wie steht es um das Thema Existenzängste? Jetzt gibt es ja manche Spieler, die fangen früh an, sich darüber Gedanken zu machen und dann gibt es hier den Kandidaten mit seinen 1,8 Millionen, der sich, so gehe ich jetzt mal frei davon aus, wahrscheinlich darüber keine Gedanken gemacht hat, der vielleicht gesagt hat, okay, das ist erstmal der Start und in Zukunft kommt vielleicht noch eine größere Summe. Was ist so dein Empfinden, wenn du das Thema hörst? Gibt es da schon die Spieler, die bei dir von Anfang an sagen, hey Kevin, ich mache mir darüber wirklich Gedanken, oder sind es mehr die Spieler wie der 1,8 Millionen Fall?
Ja, sehr selten, ehrlich gesagt. Also die meisten Fußballer, die leben ja in dieser Blase und glauben, dass das irgendwie so, wie es gerade läuft, immer weiterlaufen wird. Vielleicht sogar denken die noch, dass das immer mehr wird. So, deswegen sagen wir den Jungs auch frühzeitig, ja, so in der aktuellen Situation, in der du dich befindest, ist es schon wichtig, auch einen gewissen Teil Vermögen zu schaffen, weil man weiß nie, wie es weitergeht. Du kannst morgen eine schwere Verletzung haben und dann war es das. So. Um da halt vorzubeugen, ist es sehr, sehr wichtig, denen eine gewisse finanzielle Bildung mit an die Hand zu geben. So, aber das wollen halt die wenigsten hören. So, die wollen in diesem Konsumleben weiter rumdümpeln, wollen weiter ihr Geld verjubeln und dann einfach schauen, wie es weitergeht. Es wird ja immer so weitergehen. Ich glaube, das geht dann eher dann dahin, wenn der Vertrag sich dem Ende zuneigt, dass sie dann irgendwann realistisch werden und sagen, oh, jetzt wird es aber problematisch. So, und wenn du dann statt 60.000, 70.000 Euro im Monat nur noch 10 verdienst, aber du hast natürlich auch einen sehr hohen Lebensstandard, dann wird es problematisch. Dann fangen die Ersten an, sich Gedanken zu machen. Aber selbst da bekommen die meisten auch nicht die Kurve, weil die denken, ja, ja, wird schon wieder. Ich werde schon wieder da ankommen und das wird auch wieder laufen. So, die suchen dann immer den Nächsten, der denen halt das sagt, was sie hören wollen. Wir haben ein Beispiel gehabt, einen Spieler, der hat verhältnismäßig zu denen, die wir betreut haben, am wenigsten verdient, aber das ist der, der am meisten Vermögen geschaffen hat. Viel, viel, viel mehr als manche, die das Zehnfache von ihm verdient haben. So, die, auch diejenigen, die gar nichts auf Seite haben. Die, wenn du jetzt denen heute sagst, okay, wenn du jetzt mit Fußball aufhörst, dann werden die wahrscheinlich irgendwie andere Hilfe benötigen, finanziell, weil ihr Lebensstandard werden die niemals halten können und dann stürzt du ja extrem tief. Mhm. So, das wollen wir ja für keinen der Spieler. Deswegen geht es dann schon um persönliche Weiterentwicklung, finanzielle Bildung, ein gutes, gesundes Mindset und ein Gerüst während der aktiven Karriere zu bauen für die Zeit nach der aktiven Karriere.
Also doch sehr schnelllebig, was ich mir leider schon irgendwo gedacht habe. Ich würde dann gern vom Thema Vermögensaufbau rüber in den Bereich Karriereentwicklung und Neuorientierung. Ich habe mich da nämlich gefragt, wie unterstützt du oder ihr als Agentur Fußballspieler bei der Umstellung auf ein Leben nach dem Profisport? Ich meine, es kann nicht jeder der nächste TV-Experte oder Kritiker werden. Ich habe da so ein paar Beispiele im Kopf, sowas wie Lukas Podolski. Er kickt zwar noch, aber er hat ja, was hat er, ich glaube, mehrere Dönerläden, Eisläden und sonst was. Wie macht ihr das? Was ist so eure Herangehensweise? Und hilfst du schon in der aktiven Zeit mit oder ist es dann eher so erst danach?
Nee, muss während der aktiven Zeit geschehen, weil wann willst du das denn aufbauen? Mhm. Wenn der Spieler seine Karriere beendet und es kein Geld mehr reinkommt, dann wird es sehr, sehr schwer, irgendwas aufzubauen. Wenn wir mit Spielern die Zusammenarbeit beginnen und der Spieler sich entschließt, ich komme zu euch in die Agentur, dann wird in der Regel eine Karriereplanung gemacht. So, das wird mit jedem Spieler gemacht. Okay, wo befinden wir uns gerade? Wo wollen wir hin? Und wie funktioniert das? Wie kommen wir dahin? Ja, es geht erstmal über die Planung. Die Planung kann halt nur stattfinden, indem man die Situation analysiert, ja, die Ist-Situation, ja, und dann der Soll-Zustand, wo sollen wir hin? So, und da muss man halt planen, wie kommt man dahin? So, und dann kommt der nächste Schritt, das Optimieren. Ja, wie optimiert man den Spieler dorthin, in diese Situation? Also vom Mindset her, vom körperlichen her, vom fußballerischen her, also an welcher Schraube kann und muss man alles drehen? Was kann man alles verändern, damit der Spieler sein Potenzial entfaltet, weil wenn er das tut, wird er auch automatisch mehr Geld verdienen. In der Vergangenheit war es halt so, dass wir Spieler aufgenommen haben, die nicht gerade in der besten Verfassung von der Karriere her waren, vom körperlichen und was auch immer. So, ja, ein Colin Kwana, der kam zu uns in die Agentur damals, zu meinem Geschäftspartner und durfte bei Ingolstadt nicht mal in der zweiten Mannschaft spielen. Und da hat man sich intensiv mit ihm befasst, vom Mindset her, vom Körperlichen her, hat intensiv gearbeitet an allen Facetten, wo nur möglich war. Und dann hat der Spieler halt sich wieder zurückgekämpft, hat auch dann in diesem Verein wieder zweite Liga gespielt, so ist dort zu einem anderen Verein gewechselt, hat dann dort auch sehr gut performt, hat dann den nächsten Schritt gemacht und ist dann irgendwann in seinem Traum nochmal angekommen, in der Premier League zu spielen, ne, und hat sich diesen Traum verwirklicht. Er hätte es aber niemals für möglich gehalten. So, und der Spieler hat während seiner aktiven Zeit sehr gut zugehört auch und natürlich auch diese vermögensbildende Maßnahmen eigentlich auch ergriffen und hat sich an allen Facetten irgendwo was aufgebaut, so dass er jetzt in der Zeit der Karriere, die vorbei ist, in der Nachkarrierezeit sehr gut aufgestellt ist und nicht gezwungen ist, irgendwie für ein paar tausend Euro sich zum Knecht zu machen. Ja, und alle sagen, ja, du warst ja mal früher Profi und heute hängst du in irgendeinem Supermarkt und füllst Regale auf oder sitzt an der Kasse. Ja, dieses Schicksal versucht man ja zu vermeiden. Fußballer sind sehr privilegiert, verdienen gesellschaftlich gesehen deutlich über dem Durchschnitt. Ja, und wenn man sich da finanziell gut anstellt, dann sollte es eigentlich nicht der Fall sein, dass er irgendwelche finanziellen Nöte hat. Und das mit dem Plan, was halt nach der Karriere ist, das ist immer spielerindividuell. Was hat der Spieler überhaupt vor? Es gibt Spieler, die sagen, Rio Miyagi, als er hier in Deutschland gespielt hat, während wir ihn betreut haben, es war von vornherein immer klar, irgendwann gehe ich zurück nach Japan. Also deswegen hat es hier vor Ort gar keinen Sinn ergeben, irgendwie das Vermögen in irgendwelche Wachstumsmaßnahmen zu investieren oder Immobilien zu kaufen oder irgendetwas anderes zu machen, weil er eh seinen Lebensstandard oder Lebensmittelpunkt nicht in Deutschland halten wird. So, andere Spieler, wo man weiß, ja, die kommen aus den südländischen Regionen, so, die kaufen dann in der Regel ein Haus dort, wo sie leben, haben das Elternhaus vielleicht auch gekauft, so, und haben dann genug Vermögen beiseite geschafft, so, dass auch sehr immer wieder gute Renditen wirft, Jahr für Jahr für Jahr. So, und da muss man sich Gedanken machen, welche, ja, Perfektion hat man denn noch neben dem Fußball? Oder eine eröffnet vielleicht etwas Gastronomisches. So, das Wichtigste, was die Spieler halt wissen müssen, ist, dass sobald die Karriere beendet ist, halt sich in der Regel die Dinge schlagartig ändern. Dann wird dir nicht der rote Teppich ausgerollt, wenn du irgendwo hingehst. So, dann wird die Aufmerksamkeit von einem Tag auf den nächsten nicht komplett, aber fast entzogen. Wenn wir über Lukas Podolski reden, was du eben als sehr gutes Beispiel genannt hast, also der kann sich in Köln keinen Meter frei bewegen. Und der braucht auch gar nicht, weil in seiner Zeit als Profifußballer hat der sehr gutes Geld verdient und hat das natürlich auch sehr gut verwaltet. Also der ist keiner der Spieler gewesen, der das Geld da aus dem Fenster geworfen hat. Ich kenne ihn auch persönlich. Ja? Also jetzt nicht so, dass ich sage, es zählt zu meinen besten Freunden, aber man kennt sich. Wenn man sich sieht, grüßt man sich, unterhält sich auch gerne mal. So, und Ja, haben uns dann an einer seiner Eisdielen getroffen und halten, hier, Lukas, wie sieht's aus? Sommerpause, ja? Kein Urlaub oder warst schon oder gehst du noch? Er sagt, ja, jetzt nächste Woche fliegen wir in die Türkei. Echt cool, ja, wie, wohin? Er hat dann gesagt, sowas wird es bei mir niemals geben, dass ich in Urlaub fliege für 15.000, 20.000 Euro und da einen auf, ich muss in die Malediven fliegen und ja, verwirkliche mich da auf Social Media und zeige allen, was ich für ein geiler Typ bin. So sagt Kai mit meiner Familie, ja, ganz entspannten All-Inclusive-Urlaub, kein Stress, kein Kopf machen, braucht da auch nicht rumblenden oder irgendwas. Ja, ich brauche ein bisschen Sonne, gutes Wetter, ja, ein bisschen sportliche Aktivitäten, leckeres Essen, fertig. So, und da kann man nur den Hut vorziehen. Einer, der sich das locker flockig erlauben kann, ja, auch für 30.000, 40.000 Euro in Urlaub zu fliegen, er sagt, ja, was für Mykonos hinfliegen und die Welle machen, ja, und irgendwie eine Cola für 35 Euro trinken, ja, so, das wird es bei mir niemals geben. Habe ich riesen Respekt vor, finde ich überragend. Und da sollten sich viele, viele aktive Fußballer eine Scheibe von abschneiden.
Wenn wir gerade von dem Spielertyp Podolski sprechen, er war jetzt einer, der total klug gehandelt hat, muss man sagen. Aber gehen wir jetzt mal von einem Spielertypen aus, der finanziell sich etwas aufgebaut hat, allerdings nicht weiß, was er mit seiner Karriere im Anschluss dann machen soll. Welche Herausforderungen würdest du sagen, kommen auf ihm zu? Also mir sind da so Themen wie überhaupt die Findung einer neuen Leidenschaft. Welche Arbeit gehe ich denn jetzt nach? Das Thema gerade eben, TV-Experte, kann nicht jeder werden. Aber was sind so Herausforderungen, wo du allgemein sagen würdest, komm so auf den Spielertypen zu, der sich zwar finanziell gut aufgestellt hat, aber nicht weiß, was er dann machen möchte?
Ja, eigentlich liegt ja eigentlich auf der Hand bei einem Fußballer. Also wenn der Spieler genug Intelligenz mitbringt, dann setzt er sich schon frühzeitig mit der Zeit nach der Karriere auseinander. Mhm. Auch das, was wir ihm dann auch an die Hand geben wollen, mit unserer Expertise aus langjähriger Erfahrung. So, es gibt ja viele Möglichkeiten auch dann, wo man weiß, okay, ich bin in einem Verein, im besten Fall langjährig, so beispielsweise in deinem letzten Verein oder wenn du merkst, so, ich bin jetzt über 30, es geht jetzt so an die letzten Jahre, vielleicht nochmal der letzte Vertrag, so, man unterschreibt vielleicht für 2 oder 3 Jahre, so, dann weiß man, okay, nach Vertragsende bin ich 33, ja, vielleicht unterschreibe ich nochmal einen Vertrag, vielleicht aber auch nicht, ja, das steht in den Sternen. Ja, und dann sollte man sich ernsthaft Gedanken machen, wie geht die Reise weiter? Und ne, wenn man dann die Möglichkeit hat und man hat in einem Verein 3 Jahre gespielt, dann ist eigentlich auch so, dass man dort ein gutes Netzwerk im Verein selber hat, ja, die Vereinsverantwortlichen sehr, sehr gut kennt und dann dementsprechend vielleicht da auch eine Basis schaffen sollte. Ja, bin immer ein großer Fan davon, dass die Spieler frühzeitig sich damit auseinandersetzen und dann auch Weiterbildungsmaßnahmen ergreifen, halt auch während der aktiven Zeit, weil ein Fußballer hat sehr viel Zeit neben dem Platz und der hat genug Möglichkeiten, um sich dort auf ein anderes Zeitalter vorzubereiten, ne? Die Zeit dann nach der Karriere und dann irgendwelche Studiengänge zu besuchen, ob es ein Fernstudium ist, Online-Studium, da gibt es so viele Möglichkeiten heutzutage, ja, dass man irgendwelche vielleicht Management-Kurse macht, ja, so im Bereich Sportmarketing, Sportmanagement, so, und dann vielleicht schaut, welche Türen könnten sich vielleicht im Verein ergeben? Mhm. Welche Türen könnten sich öffnen? Ob es dann vielleicht ist, dass man sagt, ich sehe mich eher in der Geschäftsstelle als auf dem Fußballplatz. So. Oder wenn man sagt, ich sehe mich eher auf dem Fußballplatz als auf der Geschäftsstelle, dann gibt es im Verein genug Möglichkeiten, dich dort einzubinden. Wenn du halt auch ein guter Typ warst, ja, auch immer korrekt, ehrlich warst, nett, höflich zuvorkommend den Menschen gegenüber, ja, so eine Vorbildfunktion auch, was auch vielleicht ein Spieler über 30 auch repräsentieren sollte. Ja, und dann können sich immer wieder Türen öffnen beim Verein, ganz klar. Und dann kann man Trainerscheine machen. Der Verein kann einem das ermöglichen. Ja, dafür ist genug Zeit vorhanden. Ja, dann kann man auch vielleicht ein bisschen reinschnuppern, mal im Jugendbereich assistieren, ein bisschen hospitieren, vielleicht auch irgendwo anfangen, in irgendeiner Jugendmannschaft als Co-Trainer mitzuarbeiten, sich an die Seitenlinie zu stellen. Gibt es ja sehr, sehr viele. Marcel Schmelzer ist jetzt beim BVB in der U17 als Co-Trainer tätig, ja, und hat ja auch sehr, sehr viele Jahre Bundesliga-Fußball hinter sich. Ja, ging dann halt am Ende nicht mehr aufgrund einer schweren Verletzung. Aber wenn der Spieler bei uns in der Agentur gewesen wäre, also ihm hätte man auch schon mal von vornherein gesagt, hier, ein Spieler, der auf dem Niveau spielt, sollte sich und seinen Körper erstmal versichern. Sollte auch das Risiko sich nehmen, nach der Karriere, aufgrund Karriereende auf einer schweren Verletzung beenden zu müssen, dass man da halt zumindest dann, wenn das der Fall sein sollte, halt von der Versicherung dafür entschädigt wird, ja, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen, ja, seinen Körper zu versichern, damit, wenn das der Fall ist, dass man halt nicht so tief fällt. So, die fängt natürlich erstmal auf mit einer gewissen Summe, hängt auch immer von der Versicherungssumme ab. Ja, aber jemand, der so gut verdient, der kann sich da schon mit 500.000 bis 1 Million absichern. Dementsprechend glaube ich schon, dass er da sehr, sehr gut aufgestellt gewesen ist. So, und im nächsten Step dann natürlich, klar, ja, eine Basis schaffen, finanziell Geld zur Seite zu packen, gute Investments tätigen und dann, wenn es dann weitergeht, ich glaube jetzt nicht, dass er vergleichbar verdient wie zu seiner aktiven Zeit beim BVB, so, aber als Co-Trainer, das öffnet ihm ja auch nochmal Türen, so, dann ist er vielleicht 1, 2, 3 Jahre Co-Trainer, macht dann im Hintergrund seine Fortbildungen, seine Lehrgänge und wenn er seinen Trainer schon hat, vielleicht übernimmt er dann irgendwann mal selber die U15 und dann wird er U17-Trainer, wird vielleicht mal irgendwann U19-Trainer und wird vielleicht dann darauf folgen Trainer von der ersten Mannschaft. Oder vielleicht sagt er sich, Emma, so, ich will gar nicht oben in dieses Haifischbecken, im Jugendfußball fühle ich mich wohl. So, da hast du ja auch dein Fixum, mit dem du kalkulieren kannst. Du weißt, okay, ich habe einen 3-Jahres-Vertrag als Trainer jetzt hier unterschrieben im Jugendbereich und ich verdiene Summe XY, mein Geld arbeitet für mich im Hintergrund. Da ist man schon sehr, sehr gut aufgestellt. So sollte die Basis eigentlich auch aussehen.
Kann auch ein entspanntes Leben sein. Hängt immer dann vom Spieler ab, wie er dann drauf ist, ja. Nee, das ist spannend, weil du es ansprichst. Brauchen Spieler sich überhaupt Gedanken machen für die Karriere nach der Karriere? Das sage ich jetzt mit folgender Klammer. Du hast es ja selbst jetzt ein Stück weit erlebt, durch Social Media, durch YouTube, durch das Find the Pro-Format, kann ja relativ viel passieren in kurzer Zeit. Ist es dann wirklich so, dass man sagt, okay, man braucht dann trotzdem noch eine Ausbildung oder ein Studium oder reicht es theoretisch dann zu sagen, ich bin Ex-Profi, ich stelle mich jetzt vor die Kamera, ich mache meinen YouTube-Kanal, ich fange an auf Twitch oder wie auch immer und kann dann damit so weitermachen?
Ja, kann beides passieren. Ja, es gibt ja immer wieder Leute, die es vorgemacht haben. Es gibt welche, die das während ihrer Karriere sich aufgebaut haben, die irgendwie sich im Hintergrund fortbilden. Ich habe jetzt auch zuletzt mit einem Profifußballer in der Bundesliga gesprochen und der sagte mir, dass er jetzt gerade ein Bachelorstudium macht, ne, also im Bereich Sportmanagement, dort auch sein Bachelorarbeit abgeliefert hat. So, und der spielt gerade aktiv in der ersten Bundesliga. Ne, ist 25 Jahre alt und da kann ich nur den Hut vorziehen und sagen, okay, in dem Alter so eine Entscheidung zu treffen und vielleicht eine Basis zu schaffen, vielleicht für die Zeit, wo es halt nicht mehr so weit oben ist in der Bundesliga, dass man vielleicht halt auch irgendwie 1 oder 2 Ligen tiefer spielt. Und auf der anderen Seite, das bringt die Jungs natürlich auch extrem in der Persönlichkeit weiter. Ja, und erdet die vielleicht auch mal so ein Stück weit. Die sagen, hey, hier, ich bin hier im Studium und da sind welche, die verdienen 2000 Euro im Monat und auf der anderen Seite, ich verdiene das 20-fache, ne, und gehe eigentlich nur einmal am Tag Fußball spielen. Ja, also es ist eine Mischung aus allem. Die Jungs haben Zeit ohne Ende, die Jungs verdienen sehr, sehr gutes Geld, aber wenn einer im Hintergrund so etwas macht, ob ein Studium, ja, eine Ausbildung wird dann eher schwer, wenn man in der Bundesliga spielt, aber ich kann jedem nur empfehlen, als Fußballer zu versuchen, den bestmöglichen Schulabschluss zu machen. Und dann halt irgendwo auch in der Zeit danach, ja, sich immer wieder mal ein Stück weit zu erden. Aber weniger haben auch wirklich, muss man tatsächlich sagen, auch die Intelligenz, um das erfolgreich beenden zu können. Weil die mussten ja nie was anderes machen. Wenn du als sehr guter Jugendfußballer immer wieder gehätschelt und getätschelt wirst, dann ist natürlich irgendwann die Bereitschaft nicht vorhanden, dass man dann sagt, okay, ich tue mehr als notwendig ist. Ne? Ob jetzt von den Klassenkameraden, die sagen, guck mal hier, das ist der Spieler vom 1. FC Köln, der ist so gut, der hat schon einen Profivertrag. Ja, so. Und alle packen den in Watte und der Lehrer darf ihm auch nichts sagen. So, und der geht auch kaum in die Schule. Der wird natürlich auch von seinem Umfeld gehätschelt und getätschelt, weil da kommt keiner und sagt ihm, hör mal zu, was machst du hier? Die saufen, Party und alles. Das ist nicht gut für deine Karriere. Ja, konzentrier dich mal auf das, was du tun solltest. Gut und intelligent arbeiten, mehr tun, ja, dich gut ernähren, früh schlafen gehen und allem drum und dran, weil dann hast du vielleicht das Potenzial für eine ganz große Karriere. So, aber ja, die Spieler haben da meist auch nicht die Persönlichkeit, auch diese Entwicklung, die kennen es nicht, Widrigkeiten aus dem Weg zu räumen, gehen immer den gemütlichen Weg. Ja, am Ende des Tages, ja, ist die Fallhöhe sehr, sehr hoch und dann wird es halt auch problematisch, irgendwann diese Leute wieder einzufangen.
Welche Ressourcen glaubst du oder weißt du, stehen Spielern zur Verfügung, um ihre psychische Gesundheit zu pflegen? Gibt es da was seitens des Vereins oder bietet ihr als Berater etwas an oder steht der Spieler vollkommen auf sich allein gelassen, hart gesagt?
Nein, auf gar keinen Fall. Heutzutage, nach den ganzen Geschehnissen aus der Vergangenheit, die sehr, sehr unglücklich und tragisch waren, ja, es gab ja viele viele Negativbeispiele, leider Gottes, ja, wo man einfach dies nicht erkannt hat, ja, und dann am Ende vor einem großen Scherbenhaufen stand. Ja, leider Gottes dann so Fälle wie Robert Enke, die uns dann immer wieder vor Augen rufen, ja, dass man doch in dieser Branche mehr Menschlichkeit walten lassen sollte, aber das in der Praxis halt nicht so aussieht. Ja, dass es schon eine knallharte und abgewichste Branche ist. So, und jeder auch am Ende auf sich schaut und es da auch nie um persönliche Befindlichkeiten geht. So hat man natürlich auch dann die richtigen Schlüsse irgendwann gezogen und auch Vereine dann auch sowohl im Senioren, also im Profibereich, als auch im Juniorenbereich da auf psychologische Hilfe, Sportpsychologen zurückgreift, wo jeder Spieler die Möglichkeit hat zu sagen, ey, ich muss mich mal kurz mit dem zusammensetzen, ich habe gerade irgendwie eine Delle oder keinen Antrieb oder irgendwelche anderen Probleme, mein Privatleben frisst mich ein bisschen auf. Ja, es sind ja viele Dinge, die dann irgendwie aufeinander einpassen und haben die Vereine schon eine gute Entwicklung genommen. Grundsätzlich erkennen wir das bei uns sehr, sehr früh, ob die Jungs irgendwie mentale Probleme haben, ob die irgendwie mentale Hilfe benötigen, ja, weil die mentale Gesundheit ist ja die Basis von allem. Ja, also jemand, der mental nicht klar ist, der mentale Probleme hat, der wird nie seine Leistungsfähigkeit abrufen können. Das funktioniert gar nicht. Und da versuchen wir auch, die Spieler grundsätzlich schon am ersten Schritt der Zusammenarbeit in der Karriereplanung zu schauen, okay, wie ist die mentale Stärke überhaupt des Spielers? Ja, dass das natürlich immer wieder durch Schicksalsschläge erschüttert werden kann, das steht außer Frage. Aber ein Spieler, der ein gefestigtes Mindset hat, ne, und mental gesund und klar ist, der wird grundsätzlich immer bessere Chancen haben, sich von solchen Schicksalsschlägen nicht aus der Bahn werfen zu lassen. Wir arbeiten mit Menschen. Ja, klar, das ist, ich reduziere meine Spieler nicht auf den Fußballer, sondern es ist immer noch ein Mensch. Ich arbeite nicht mit einer Ware oder einem Produkt, ich arbeite mit einem Menschen. So, und wenn es ihm nicht gut geht, ne, versuche ich ihn so nicht als Freund irgendwie da zur Seite zu stehen, sondern einfach sagen, hier, egal was ist, ich bin immer da. So quasi kann man auch sagen, ne, so in freundschaftlicher Zusammenarbeit, so, dass er einem auch sagen kann, da drückt gerade der Schuh, da habe ich Probleme und dementsprechend dann helfen.
Ich glaube auch, das ist ein Thema, was in der jetzigen Gesellschaft ein bisschen untergeht, weil wenn man so guckt, ein Fußballer, ein Profifußballer, da sagen die meisten Leute, ja okay, der verdient seine x Millionen, der wird schon keine Probleme haben. Aber was dann in der Realität stattfindet und teilweise ja dann auch ignoriert wird, wenn dann eben sowas ist, habe ich dann oft erlebt oder zumindest gesehen. Ich kenne die Spieler ja nicht so, aber ich habe den Eindruck, wenn du früher einen Fehler gemacht hast, also ich sag jetzt mal in den 80er, 90ern als Spieler, dann hatte das nicht so die großen Konsequenzen. Aber heutzutage ist es ja so, mit Social Media geht alles verdammt, verdammt schnell. Und das ist jetzt leider nur ein Beispiel. Und man mag mich jetzt vielleicht hassen, weil ich das nochmal aufgreife, aber beispielsweise im Champions-League-Finale Liverpool-Real Madrid, wo Loris Karius ja diese 2-3 Fehler gemacht hat in diesem Finale, da hast du gemerkt, wie plötzlich unter seinem letzten Post auf Instagram anstelle von 3.000 Kommentaren plötzlich 30.000 Kommentare stehen und dann da halt nicht gesagt wurde, hey, war ein gutes Spiel, sondern ganz im Gegenteil. Auf Twitter weißt du ja selbst, das geht total schnell, wenn eine Sache stattfindet. Klar. Welche Rolle spielt es deiner Meinung nach, soziale Medien in Bezug auf diese mentale Gesundheit und der öffentlichen Wahrnehmung?
Extrem groß. Leider Gottes. Mhm. Weil das größte Problem leider, ich sehe, dass die Jungs sich komplett darüber definieren. Ja, also ein gutes Spiel sehen die erst dann als gutes Spiel anerkannt, wenn die Leute ihnen das in Social Media auch irgendwo wiedergeben. Und auf der anderen Seite, ja, wenn dann irgendwie die Spieler nach Presseberichten suchen, beziehungsweise die Presseberichte, die ihnen geschickt werden von irgendwelchen Leuten, die sagen, ey, hier, guck mal, krass, wie die über dich reden, was die über dich schreiben oder was auch immer, ja, und die dann in den negativen Bereich gehen, ja, das dann genauso einen mitnimmt, wie dass man sich für diese positiven Erlebnisse, positive Resonanz in Social Media halt feiert. So, und da versuchen wir auch unseren Spielern so mit auf den Weg zu geben, dass die sich gar nicht erst darüber definieren. Es ist heutzutage ein Werkzeug, was nicht mehr beiseite zu schaffen ist. Social Media ist Fakt, das wird uns begleiten. Ja, wer weiß noch wie lange, weil es gibt immer Sachen, die sich ändern. Aber heutzutage hat das einen sehr hohen Stellenwert. In dem Fall Loris Karius, ne, ist es sehr, sehr wichtig, dann auch von Seiten des Umfeldes zu sagen, so, ja, gute, gibt schlechte Tage. Wie viele Spieler, die irgendwie Stürmer, so Gonzalo Higuaín stand 2014 allein vor Manuel Neuer im WM-Finale. Wenn er das Ding macht, gewinnt Argentinien und wird Weltmeister. So, aber da redet am Ende keiner drüber. Aber wenn der Torwart dann so einen Fehler macht wie Karius im Finale und du verlierst das Ding, ne, dann bist du dann am Ende der Idiot und du bist der Sündenbock. Das ist halt ein bisschen die Kehrseite der Medaille von Social Media und halt auch diese Brutalität der Branche, dass das halt dann in dem Fall in der Position halt so ist, ob du jetzt Abwehrspieler bist oder Torwart, wenn du so einen groben Schnitzer machst, ja, und dann irgendwie zwei Tore auf deine Kappe gehen, dann ja, sieht es halt sehr, sehr blöd aus. Aber man muss halt sagen, das hat sein Image komplett kaputt gemacht. Also diese zwei Fehler haben ihn ja gar nicht mehr auf den Platz zurückkehren lassen. Es ist ja immer so, dass zu allem Leute ihre Meinung haben und es gibt immer einen Teil, der findet das irgendwo gut und es gibt immer einen Teil, der findet das irgendwo schlecht. So, aber man sollte die Leute, die das irgendwie positiv pushen, nicht komplett überbewerten und man sollte das, was negativ, sag ich mal, an Resonanz kommt, auch nicht überbewerten. Dafür braucht man ein gesundes Umfeld, ein gesundes, stabiles Umfeld, ein gesundes, stabiles Mindset von einem selber. Man sollte gestärkt und gekräftigt in seiner eigenen Persönlichkeit sein, dass man sich von sowas gar nicht erst irgendwie aus der Bahn bringen lässt.
Genau so. Schön gesagt. So, dann sind wir auch schon am Ende oder besser gesagt kurz vorm Ende dieser Folge angelangt und bedanke mich ja an deine Teilnahme für diese Folge. Ihr Lieben, das war's dann auch schon mit dieser Folge Abseits des Rasens, Karriereende und dann mit Spielerberater Kevin Reuter. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit am Start seid. Bis dahin, bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.
Vielen Dank. Ciao.